Hallo und herzlich willkommen im neuen Neues Jahr. Wir wünschen Ihnen, dass 2009 trotz aller Unkenrufe ein Jahr mit vielen guten Nachrichten wird. Schon jetzt steht fest, es wird viel passieren. Und sicherlich ist es auch an uns, viel passieren zu lassen. Denn selbst aktiv werden, eigene Inhalte ins Web 2.0 zu stellen, bleibt weiterhin angesagt. Und wir haben noch mehr Trends für Sie. Was Obama kann, können das Merkel und Co. auch? Politik im Netz. Coup vadis Apple, Neues auf der Macworld in San Francisco. Und sei dein eigener Fernsehsender. MacTV macht's möglich. Ja, immer mehr Menschen informieren sich mittlerweile über das Internet. Einer amerikanischen Studie zufolge stieg die Zahl der Internet-Nachrichtenleser in den USA auf 40%. Der Anteil der Leute, die sich über das klassische Fernsehen informieren, nimmt hingegen ab. Vermutlich, weil Fernsehen und Internet zunehmend miteinander verschmelzen. Bekanntlich sind immer mehr TV-Inhalte im Internet wie auf der ZDF-Mediathek abrufbar. Und nicht nur Profis produzieren Internet-TV, ganz im Gegenteil. Sie, die Internet-User, machen uns TV-Journalisten mehr und mehr Konkurrenz. Denn Fernsehen machen für das Netz ist so leicht wie nie. Man nehme einen Laptop mit integrierter Kamera und wähle beispielsweise die Plattform MacTV. Hier können Kreative ihre eigene Sendung in professioneller Qualität für das Web produzieren. Denkbar sind sogar auch mehr Kameraproduktionen oder Übertragungen von Konzerten. Live, versteht sich.
Seit 3 Monaten gibt es den Dienst von MakeTV. Die ersten damit produzierten Shows sind online. Darunter sind Kulturveranstaltungen oder Musikevents, wie Live-Konzerte oder Backstage-Interviews. Vieles, was im Mainstream-TV kaum stattfindet.
Mit MakeTV ist es eben möglich, die Vorteile des Internets zu nutzen. Beispielsweise die Interaktivität mit den Zuschauern. Das heißt, dass also die Zuschauer mitmachen können, beispielsweise Knöpfe drücken, um zu voten oder abzustimmen gemeinsam. Oder aber mit den Leuten, die vor der Kamera stehen, in Kommunikation zu treten und Fragen zu stellen oder auch untereinander zu chatten, also die Zuschauer untereinander.
Zudem kann man live senden, ohne großen Aufwand oder Nachbearbeitung. Das und die Möglichkeiten zur Interaktion machen MakeTV derzeit auch für die hessischen Wahlkämpfer interessant. Alles, was man braucht, sind Rechner, Online-Verbindung, Webcam oder Mini-DV. Für jede Kamera braucht man einen Computer, mit dem sie verbunden ist. Theoretisch kann man beliebig viele Kameras einsetzen. Die Einstellungen der verschiedenen Kameras können über die MakeTV-Oberfläche kombiniert und bearbeitet werden. Man muss nichts extra installieren, sondern arbeitet online, im Browser. Ganz oben sieht man alle angeschlossenen Kameras. Aus deren Einstellungen wählt man eine gerade passende und setzt sie in die gewünschte Szene, hier einen Splitscreen, ein. Ist die Kombination wie gewünscht, schaltet man das Ganze dann live. Man wird zum Regisseur seines eigenen virtuellen Studios. Die Anzahl der produzierten Shows ist noch überschaubar. Wächst das Angebot, stellt sich sicher irgendwann die Frage nach Urheberrechten.
Meistens sind die Shows, die mit MakeTV produziert werden, eben wirklich selbstgemachter Inhalt, der entsprechend eben nicht irgendwo mit Rechten von anderen Leuten belegt ist. Anders sieht es natürlich aus, wenn man illegal ein Konzert mitschneidet und live übertragen würde. Sobald wir davon Kenntnis erlangen, müssen wir so eine Show natürlich deaktivieren, das ist ganz klar.
Die Möglichkeiten für kreative Produzenten sollen noch weiter wachsen. Daran arbeiten die Programmierer in Köln. In der eingeschränkten Basisversion ist der Dienst kostenlos. Accounts mit allen Möglichkeiten sind mit monatlichen Kosten verbunden. Die meisten Nutzer kennen Fernsehen im Internet vor allem als YouTube und Co.
YouTube ist eine Seite, mit der man Videos, die auf irgendeinem Wege produziert worden sind und schon fertig sind, verteilen kann an viele Leute. Und MakeTV ist ein Werkzeug, um neues Internetfernsehen zu machen.
Die Macher sehen sich als Web-TV-Visionäre, die das Fernsehen der Zukunft möglich machen wollen. Das wird sicher noch spannend.
Und manchmal sind die Amateure den Profis sogar ein Stück voraus. Die Studenten der Hochschule Karlsruhe drehen und vor allem senden in High Definition. Nicht nur im Netz, sondern auch im Kabelfernsehen. Extra Herz heißt ihr Programm, das mit einer Menge Herzblut und viel Power gemacht ist. Das Besondere, das Projekt verbindet 2 Studiengänge, die auf den ersten Blick so gar nichts miteinander zu tun haben. Das technische Know-how kommt von den Technologiestudenten und die geistigen Inhalte von den Studenten der Musikwissenschaft.
Musik In Baden-Württembergs Kabelnetz sind Studenten auf Sendung, und zwar in HDTV. Hochschulen machen hier Fernsehen und senden ihr HD Campus TV in die Haushalte.
Hallo und herzlich willkommen zu Extra Herz, dem Studentenmagazin.
Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid.
Herzlich willkommen.
Die Karlsruher waren dabei sogar Pioniere der deutschen Fernsehgeschichte, denn die Extra Herz Studenten waren einst schneller als die Profis.
Und im Postmodern.
Es war der erste Sender in Deutschland überhaupt, der in HD TV gesendet hat, einen Tag vor Premiere. Und es ist so, dass wir natürlich sehr früh angefangen haben, von der technischen Seite her die HDTV-Technik einzusetzen.
Die neuen hochauflösenden Produktionen waren dabei natürlich auch technisch anspruchsvoll.
Also im Filmen ist es ein bisschen schwierig, sage ich mal, weil man darf nicht wackeln. Also die Bilder sind immer recht schnell verwackelt, wenn man ein bisschen mit der Kamera sich bewegt. Und man sieht auch alles. Also gerade zum Beispiel, wenn man moderiert, muss man immer beim Schminken drauf achten, jetzt als Frau vielleicht auch, dass man jetzt nicht so viel Puder drauf macht, sonst sieht man da natürlich alles.
Produziert wird Extra Herz an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Und zwar im Bereich Mechatronik des Instituts für Human Information Technology. Mechatronik, das ist die Schnittmenge aus Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik. Für Extra Herz basteln die Studenten an TV-Technik wie einer Kamera, die automatisch den Moderator verfolgt. Oder an Software, die völlig automatisiert die Sendung in verschiedenen Formaten für das Internet verfügbar macht. Und sie basteln ganz klar auch an ihrer Sendung.
Extra Herz, unsere Themen heute. Mechatroniktage 2008.
Ein Extra Herz wäre vielleicht ein rein technischer Sender der Mechatroniker, der Ingenieure von morgen geworden, wenn nicht zufällig ein Professor der Hochschule für Musik mit Extra Herz Gründer Jürgen Walter befreundet gewesen wäre.
Mit Jürgen Walter verbindet mich eine persönliche Freundschaft. Wir haben uns kennengelernt. Am Telefon glaubte ich, sei ein Student, und ich wusste gar nicht, wer er ist. Und irgendwann stellte sich raus, dass wir beide Institute leiten. Und dann haben wir uns zusammengetan, und seit 8 Jahren arbeiten wir jetzt zusammen und haben schon eine ganze Menge von Dingen hier auf die Beine stellen können.
Das ist manchmal gar nicht so einfach, wird es doch durch die verschiedenen...
Die Musikstudenten hatten vorher schon Radio gemacht. Das Lernradio dort war Teil des Studiengangs Musikjournalismus. Doch nun sind auch sie bei Extra Herz Fernsehmacher, zusammen mit den Mechatronikern. Inzwischen ergänzen sich Mechatroniker und Musiker. Eine Zusammenarbeit, von der beide Fachbereiche und auch das TV-Programm profitieren.
Die Mechatroniker machen eher technische Berichte und Beiträge. Wir machen eher über Kultur und dergleichen Beiträge.
Die profitieren von den Technikern und die Techniker von unseren inhaltlichen Leuten. Es ist immer witzig zu sehen, beide sprechen Deutsch, aber die Techniker sprechen ihre Sprache, unsere sprechen ihre Sprache und die beiden verstehen sich am Anfang nicht. Das ist dann in gemeinsamen Seminaren immer witzig zu sehen. Und das dauert dann einen Moment und dann kommen die zusammen, aber dann klappt es umso besser.
Extra Herz steht allen Studenten offen. Doch den Kern bildet heute vor allem die Zusammenarbeit zwischen der Musikhochschule und der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Jede Woche wird in Seminaren und Redaktionskonferenzen das gemeinsame Programm diskutiert. Eine Symbiose verschiedener Fachrichtungen, die tatsächlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Ingenieure lernen Inhalte, die Musiker die Technik. Das ist Lernziel und eigentlich Grundidee hinter Extra Herz.
Das Wichtigste für mich ist für die Studierenden, dass nicht mehr getrennt wird zwischen Kunst und Technik, sondern dass wir einen umgekehrten Vorgang haben. Durch die Integration, Medienintegration, führen wir Kunst und Technik zusammen.
Inspiriert vom universellen Geist dieser Idee bauen inzwischen 9 Hochschulen auf den Erfahrungen von Extra Herz auf.
Auch die Fernsehprofis machen immer mehr selbst. Bei Extra Herz in Karlsruhe hat mein Kollege Winfried Larsch mit dieser Kamera hier gedreht. Und zwar als Ein-Mann-Team. Einige von uns Redakteuren wurden zu sogenannten Videojournalisten ausgebildet. Sie sind Kameramann, Tonassistent, Redakteur und Cutter in einer Person. Der Vorteil? Sie sind viel flexibler und können dort drehen, wo es für ein komplettes Team eher schwierig wird. Für Winfried, der als Redakteur schon immer schwer seine Hände von der Technik lassen konnte, eine ideale Herausforderung. Auch wenn er jetzt einiges mehr zu tragen hat.
Nein, der Typ mit dem Rucksack ist kein Fallschirmspringer. Er ist auch nicht auf dem Jakobsweg. Er ist Journalist. Im Rucksack ist eine Fernsehkamera und ein Schnittlaptop. Statt mit Kameramann, Assistent und Cutter arbeitet der Fernsehreporter heute allein. Bei Zeitung und Radio ist das schon lange so.
Früher war es so, da ging der Reporter wie so Kollegen wie Egon Erwin Kisch mit dem Bleistift los und dokumentierte die Welt oder die Hörfunklegenden. Jetzt ist es möglich, dass man auch Fernsehen alleine machen kann und dementsprechend halt auch die Autorenschaft wieder unmittelbar selbst in der Hand hat.
Der rasende Reporter hat Verspätung, wenn auch nicht durch eigene Schuld. Winfried Lasch arbeitet für Dreisat Neues. Vor 2 Monaten hat ihn das ZDF zum VJ ausgebildet, zum Videojournalisten. Naja, wie ein Schnittprogramm funktioniert, wusste er schon vorher.
Ich habe schon früher geschnitten und das ist sogar schon gesendet worden. Das durfte ich aber nicht. Jetzt habe ich den Führerschein.
Den Führerschein hat er, am Navigationssystem hapert es noch. Ankunft in Karlsruhe, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, am Institut für Human Information Technology, HIT.
Hallo, ich bin der Winfried Lasch, hallo.
Die Verspätung macht nichts, denn Professor Jürgen Walter prüft noch eine Studentin. Walter hat die Fernsehtechnik am Institut mit aufgebaut.
Null Architektur. Verstanden?
Das lässt dem VJ Zeit zum Aufbau der eigenen Fernsehtechnik. Eine DV-Kamera ist im Rucksack, samt Richtmikrofon und anderem Equipment. Er muss auf alles selbst achten. Auspegeln des Tons, Weißabgleich, Blende, Schärfe einstellen. Im Studio der Studenten die ersten Aufnahmen. Links der VJ, wie er sie macht, rechts das Resultat.
Herzlich willkommen zu Extra Herz.
Auch wenn der VJ einiges stemmen muss, Fakt ist, dass auch die Story stimmen muss. Aber was ist die Story? HDTV ist spannend, aber andere Projekte auch, wie die Moving Head Kamera. Eine Roboterkamera, die Geräusche im Raum lokalisiert und so automatisch auf denjenigen schwenkt, der gerade spricht. Ist das der VJ der Zukunft? Gehören die Handys zur Story, die die Professoren in der Pause auspacken? Immerhin schauen sie darauf nicht nur Studentenfernsehen. Oder geht es um was ganz anderes? Um die Zusammenarbeit zweier unterschiedlicher Gruppen? Den Mechatronikstudenten auf der einen Seite und den Studentinnen und Studenten der Musikhochschule auf der anderen. Das Zusammenwirken von Technik und Kunst.
Ich meine, das ist doch schon klasse, ne? Wie so irgendwie so zwei verschiedene Rassen auf so einem Planeten, ne? Ja, ja. Oder?
Der VJ sucht seine Story durchs Display. Dreharbeiten. Das Wandeln auf der Wendeltreppe wird Winfried wiederholen. 8-mal dauert es, bis alles im Kasten ist. Dann Drehschluss nach 11 Stunden.
Ich werde morgen wieder Muskelkater haben. Man glaubt es ja gar nicht, das ist so, als ob man die ganze Zeit irgendwie eine Maß Bier irgendwie so hin und her wuchtet. Ungefähr so ist das Gefühl.
An Bier aber ist nicht zu denken. Im Zug wird gesichtet, vielleicht schon geschnitten. Irgendwann macht der rasende Reporter dann Feierabend.
Ja, während Winfried ankommt, sind einige Kollegen von uns schon wieder unterwegs. Traditionell im Januar geht es in die USA. Denn auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas, von der wir nächste Woche berichten werden, und auf der Macworld in San Francisco werden die Trends für 2009 vorgestellt. Mit welchen Produkten wird Apple wohl dieses Jahr die Branche überraschen? Überraschend und für die Börse eher schockierend war auf jeden Fall die Ankündigung, dass die Neuheiten nicht wie üblich von Apple-Gründer Steve Jobs vorgestellt werden sollen. Sind die Befürchtungen um seinen schlechten Gesundheitszustand also möglicherweise wahr? Mein Kollege Ralf Benz war vor Ort, um mit Gerüchten aufzuräumen, verrückte, aber liebenswürdige Mac-Heads zu treffen und um vor allem die Apple-Highlights 2009 aufzuspüren.
Die Macworld 2009 in San Francisco wird sicherlich als die emotionalste in die Geschichte eingehen. Offiziell geht es dem Apple-Chef Steve Jobs den Umständen entsprechend gut. Aber natürlich hat die Entscheidung des Unternehmens, sich nicht mehr an der Macworld zu beteiligen, großes Aufsehen erregt. Die Fangemeinde und der Hersteller der Geräte werden sich wohl in Zukunft voneinander wegbewegen.
Ja, also man kann sicherlich sehen, dass Apple sehr selbstbewusst ist. Manche würden vielleicht auch sagen, dass sie ein bisschen arrogant sind, dass sie halt eben sehr auf die eigenen Kräfte vertrauen, dass sie glauben, über hauseigene Events, über ihre Apple Stores das Publikum zu erreichen. Ich glaube, für ein paar Fans, die hier wirklich seit 20 Jahren hinpilgern, wird es ein schwerer Schlag ins Kontor sein. Die werden enttäuscht sein. Aber man muss auf der anderen Seite auch sehen, Apple ist nicht mehr eine Firma, die nur Produkte an einen kleinen Fanzirkel verkauft, sondern die machen Massenprodukte. Und für diese Massen ist so eine Messe vielleicht nicht mehr so wichtig.
Auf der Apple Keynote gab es dann entgegen den Erwartungen nichts Außergewöhnliches zu sehen. Aber das stört den treuen Anhänger nicht. Aus unserer Sicht bemerkenswert ist das Update des Multimedia-Pakets iLife. Die Version 09 wartet mit wirklich interessanten neuen Features auf. Unter anderem wurde in der Bildbearbeitung iPhoto eine Gesichtserkennung integriert. Gibt man dem Gesicht einen Namen, versucht iPhoto in allen Bildern des Computers das Gesicht zu finden. Mit User-Unterstützung klappt das ziemlich gut. Auch das Videoschnittprogramm iMovie enthält nun zahlreiche Verbesserungsfunktionen. Hat man im Urlaub zum Beispiel mit der Kamera zu viel gewackelt, genügen nun ein paar Mausklicks und die Videoszene hat sich beruhigt. Für Musikneulinge gibt es im Soundprogramm GarageBand nun hochwertige Übungsanleitungen. Künftig kann man im iTunes Store weitere kostenpflichtige Kurse downloaden. Apropos iTunes, hier gibt es demnächst alle Musikstücke auch ohne nervigen Kopierschutz. Vernunft setzt sich irgendwann doch durch. Ein neuer tragbarer Rechner wurde auch noch vorgestellt. Das neue 17-Zoll MacBook Pro. Besonders zu erwähnen ist dabei der gänzlich neu entwickelte, fest verbaute Akku. Er verspricht bis zu 8 Stunden Leistung. Das war dann auch die letzte Hardware, die Apple auf einer Macworld präsentiert hat. Schade eigentlich.
Ich bin wirklich traurig darüber. Ich arbeite im PR-Bereich und bin wirklich schockiert. Dieser Event sorgt für weltweite Berichterstattung. Es ist verfehlt zu glauben, nicht mehr hierher zu kommen soll eine bessere PR-Strategie sein.
Erinnern Sie sich an die erste Macworld? Da war Apple auch nicht dabei. Deswegen bin ich sicher, dass es die Macworld überleben wird, auch wenn Apple nicht mehr da ist. Und dann kann man auch weiterhin spannende Dinge wie diesen Mini-Laser-Projektor entdecken. An eine Videoquelle angeschlossen, liefert er eine erstaunliche Bildqualität. Oder Kleinigkeiten wie eine nagelneue Bluetooth-Webcam, eine flexible Alternative zu fest eingebauten Kameras. Auf einer künftigen Macworld könnte man auch neue iPhone-Programme ausprobieren. Neuester Trend hierbei sind Live-TV-Übertragungen vom Rechner auf das iPhone. Naja, fast live. Mit 5 Sekunden Verzögerung muss man leben, weil der Mac die großen Videodatenmengen für das iPhone aufbereiten muss. Entsprechende Hardware vorausgesetzt, kann man sich die Videostreams sogar weltweit auf das iPhone streamen lassen und dabei sogar den digitalen Videorekorder zu Hause steuern. Auf weiteren Apple-Messen könnte man auch weiter sehr kreative Köpfe erleben, die beispielsweise ein iPhone zu einem Musikinstrument machen. Diese synthetische Flöte wurde bislang über 500.000 Mal downgeloadet. Und auf einer Messe kommt man mit besonderen Menschen der Mac-Szene zusammen. Auf der Macworld gab es sogar die Premiere eines Films, der die Apple-Community porträtieren soll. Macheads heißt der sehenswerte Film eines israelischen Teams. Die Leute, die wir interviewt haben, waren von Anfang an dabei. Und man musste einfach feststellen, dass sie Apple zu dem gemacht haben, was es heute ist. Wir verabschieden uns von der Macworld 2009 mit einer Performance des iPhone-Orchesters.
Die USA sind ein Land, das bekanntlich vor enormen Herausforderungen steht. Aber was auch immer man über die Amerikaner denken mag, sie schaffen es, sich immer wieder selbst in den Hintern zu treten und etwas auf die Beine zu stellen. Der Wahlkampf von Barack Obama hat Millionen US-Bürger politisch aktiv werden lassen, vor allem im Web 2.0. Es ihm nachzumachen, da werden sich Merkel, Steinmeier und Co. sicherlich schwer tun. Schließlich erzielen Merkels Podcasts bei weitem keine Klickrekorde und auch sonst hauen uns die Webseiten der Parteien nicht gerade vom Hocker. Es muss sich also noch etwas ändern, wenn unsere Politiker im großen Wahljahr das Netz für sich nutzen wollen. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of the nation. Yes, we can.
Ja, das können sie, die Amerikaner. Perfekte Unterhaltung und große Gefühle sind seit Obama Teil der Politik. Und das Werkzeug hat gewirkt. Barack Obama ist zum amerikanischen Präsidenten gewählt worden. Bravo, Amerika. Das Internet war perfekt genutzter Teil des Wahlkampfs. Jeder hat in Obamas Community seinen Platz, seine Aufgabe. Jeder kann mitmachen. You organize your community for Barack and help elect him president. Menschen haben Geld und Zeit investiert und Barack bedankt sich bei jedem persönlich per E-Mail. Millionen Menschen waren so mobilisiert und politisiert. I don't think I was ever this interested in the voting process. Das deutsche Volk darf nicht so richtig mitmachen, nur zuschauen.
Am vergangenen Dienstag hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass in Deutschland zurzeit 40,5 Millionen Menschen einer Arbeit nachgehen.
Im Podcast ist die Welt in Ordnung. Frau Merkel spricht zu uns und niemand widerspricht. Auch der Terminkalender der Kanzlerin findet sich auf angelamerkel.de. Und wenn wir wissen wollen, wo unsere Bundeskanzlerin ist, dürfen wir sogar auf die Reiseländer klicken. Sonst gibt sich Angela Merkel unerreichbar für die Netzgemeinde. Sie redet zu uns, nicht mit uns. Damit ist die Kanzlerin nicht alleine. Die CDU möchte mehr gelbe Mitglieder. Ein CDU-TV-Reporter zeigt uns ein fast leeres Büro. Bei der SPD staubt ein Archiv mit News aus dem letzten halben Jahr. TV-Liberal zeigt nun den einen. Und die Grünen versuchen es Obama-esk. Warst du dabei in Gorleben? Wenn du schreibst Geschichte mit jedem Schritt. Politik in Deutschland ist trotzdem nicht emotional. Die Begeisterung hat die Geschichte uns verboten. Aber das bewegt die Netzgemeinde nicht. Für junge Foren junger Menschen sind politische Beteiligungsmöglichkeiten rar. Allmählich im Kommen sind Ausflüge von Parteien und Politikern bei Twitter, Facebook und Co. Auf das Internet setzt auch Volker Beck. Er hat aus der Elefantenrunde getwittert, er bloggt und ist bei Facebook und all das macht er selbst.
Es wird näher zu den Leuten, die sich drum kümmern. Und das finde ich wichtig, dass wir den Leuten, die wirklich ein echtes Interesse haben, auch echte Kommunikationswege anbieten. Wir beschweren uns oft, dass niemand mehr zu den Veranstaltungen kommt. Vielleicht muss man gar nicht mehr so viel fahren, sondern es reicht mal ein oder zwei Stunden am Computer zu sitzen und seine Anfragen zu beantworten oder mit Leuten sich auszutauschen, wo dann auch viele Leute mitlesen und deshalb der Kommunikation folgen können.
Genau zuschauen, das macht auch Markus Beckedahl. Er hat Statistiken erhoben, wie sich die Politik im Web 2.0 präsentiert und wie sie angenommen wird. Er zählt Einträge in Communities und analysiert Parteichannel bei YouTube.
Bei der US-Wahl erinnert man sich gern an Barack Obama, der, ich weiß gar nicht, 2 Millionen Fans hatte auf seiner Seite, mit denen interagierte über dieses soziale Netzwerk. Und in Deutschland haben wir Angela Merkel im Moment 2700 Fans und Franz-Walter Steinmeier mit 373 Fans und null Interaktion. Also ich kann nur Fan werden, ich kann mir quasi mein Gesicht an ihre Seite dranhängen, aber das ist alles.
Beckedahl betreibt die Website netzpolitik.org. Dort gibt es Nachrichten, Blogs, Kommentare und eigene Interviews. Die Seite wurde mehrfach ausgezeichnet. Eine ganz andere Beteiligungsform bieten Bürgerkonferenzen. Auch ihr Ziel ist es, dass Politik den Bürger besser erreicht. In allen europäischen Ländern werden Konferenzen abgehalten, aus denen die Themen herausgefiltert werden, die allgemein wichtig genug scheinen, um sie den Politikern vorzustellen. In der zweiten Runde der Konferenzen kommt nun das Internet als Diskussionsforum hinzu.
Das kann eben das Internet geben, genau in dieser Mischung von, wir haben reale Veranstaltungen, die dokumentieren, hier passiert was, die Ergebnisse sind wichtig für die Politik, die hört darauf. Und das können wir dann erweitern auf einen online, auf einen virtuellen Bereich und dort eben auch Foren anbieten, in denen die Debatte, die real begonnen hat, weitergeführt werden kann, zahlenmäßig, aber sehr viel größer und deshalb auch dann thematisch und von den Perspektiven, die sie einbinden, deutlich vielfältiger.
Politik von unten, das stärkt die Stimme des Volkes und das würde Deutschland gut tun. Ob wir demnächst Angela Merkel als Actionheldin sehen? Schwer vorstellbar.
Merkel als Lara Croft wäre etwas übertrieben, aber ein bisschen mehr Politikbegeisterung würde uns sicherlich gut tun. Bei Computer- und Videospielen gibt es eigentlich nur zwei mögliche Sichtweisen. Entweder ich sehe meine Figur von schräg oben oder von der Seite. Oder aber ich sehe durch die Augen meiner Figur hindurch, habe also die sogenannte Ego-Perspektive. Bis auf sehr wenige Ausnahmen ist diese Perspektive Ballerspielen vorbehalten, also den umstrittenen Ego-Shootern. Mit Mirror's Edge erschien nun jedoch ein Game in Ego-Sichtweise, das auf ganz andere Action setzt, und zwar auf die Sportart und Bewegungskunst Parkour. Ich muss also über Häuser, Dächer rennen, sehen, wo es weitergeht und waghalsige Sprünge machen, so wie jetzt. Und schon habe ich es nicht geschafft, bin auf dem Boden gelandet. Aber es soll sogar Leute geben, die sich das in legaler Dimension, also im wahren Leben, trauen. Und genau die haben für uns das Spiel getestet.
Mirror's Edge spielt in einer sterilen Science-Fiction-Welt, in der ein totalitäres Regime jegliche Kommunikation zu überwachen versucht. Der Spieler wird zu Faith, einem weiblichen Kurier, der geheime Nachrichten von Regimegegnern auf dem einzigen Weg überbringt, der nicht leicht abzuhören ist. Die First-Person- oder Ego-Perspektive ist bisher fast nur aus Shootern bekannt. Waffen kommen in diesem Spiel jedoch so gut wie gar nicht zum Einsatz. Die Herausforderung ist, sich besonders effizient und schnell über Dächer, Baugerüste oder durch Gebäude zu bewegen und dabei Hindernisse zu überwinden. Diese Idee beruht auf Parkour, einer noch wenig bekannten Sportart. Die Fans, wie hier das Team von Parkour One in Basel, verstehen den Sport aber auch als Kunstform. Denn ihnen geht es nicht um einen Wettbewerbsgedanken, sondern um eine ganz eigene Philosophie.
Das gibt ein Freiheitsgefühl, wie ich es sonst nie erleben könnte. Und das ist wirklich nur mich selbst, mein Körper, die Umgebung. Keine Interpretation, Echtheit, Wahrheit, Freiheit.
Und es geht wirklich um die Auseinandersetzung mit sich selbst und dem Hindernis. Und quasi das Hindernis immer ins Zentrum zu stellen, sich die Überwindung dieses Hindernisses eigentlich immer wieder vorzunehmen und immer wieder sich vor Probleme zu stellen. Und weil das so eine starke Selbstauseinandersetzung fördert, sprechen wir von der Kunst und nicht vom Sport, wo es halt wirklich um höher, weiter, schneller geht.
Kein Wunder also, dass Parkour auch in anderen Kunstformen und Medien aufgegriffen wird. Im Bond-Film Casino Royale waren Parkour-Einlagen zu sehen, auch im Musikvideo zu Madonnas Jump. So geriet die junge Bewegungskunst überhaupt erst an die Öffentlichkeit. Mirror's Edge ist auch nicht das erste Videospiel, das auf den Prinzipien von Parkour beruht. Im Grunde geht es schon in Jump'n'Runs wie Mario Brothers um ästhetische und effiziente Fortbewegung.
Mario Brothers ist, glaube ich, genau das Gleiche, ist auch Parkour, ist Springen und Laufen. Von dem her finde ich es eigentlich ganz gut. Ich finde nur wichtig, dass eben die Sensibilität für den Sport dahinter steht, dass die irgendwie halt erhalten bleibt. Dass man nicht einfach nur denkt, ja, das ist einfach Fortbewegung, nichts mehr, sondern dass man weiß, okay, da steckt eine Bewegung dahinter mit einer Philosophie, mit einer Einstellung. Und die Leute, die das machen, die leben das mit Leidenschaft. Und ja, wie halt genau das Gleiche beim Kung Fu halt auch ist. Du kannst es cool darstellen, du kannst Jet Li zuschauen und du weißt, Leute, die Shaolin-Mönche oder Leute, die wirklich ernsthaft 20 Jahre Kung Fu gemacht haben, haben eine gewisse Einstellung zu diesem Sport. Und diese Wertschätzung erwarten wir halt auch von Leuten.
Mirror's Edge spielen einige aus dem Parkour-One-Team schon seit ein paar Wochen. Mit der Umsetzung sind sie zufrieden, auch wenn es sich bei dem Game natürlich um ein reines Unterhaltungsprodukt handelt. So wirken bei einigen Sprüngen die Dimensionen schon mal sehr übertrieben. Ansonsten ist ihr Hobby in dem Spiel aber gut repräsentiert, finden sie.
Bei der Musik?
Ja, jetzt ist auch gut drauf.
Ja, ist halt irgendwo durch, halt schon nah an dem, was wir draußen leben. Es ist halt schon den Blick zu haben, wo könnte man sich festhalten. Und deswegen finde ich das eigentlich ja, unterhaltsam. Die Bewegungen sind erstaunlich nah. Also man kann das ja schon nachvollziehen, was die da macht. Aber die Dimensionen sind halt einfach jenseits.
Jenseits von Gut und Böse sind leider auch die Verkaufszahlen von Mirror's Edge. Für Xbox 360 und PlayStation 3 verkaufte sich der Titel in den USA seit Mitte November enttäuschende 145.000 Mal. Die PC-Version, die vor wenigen Tagen erschienen ist, wird die Verkäufe noch ein wenig ankurbeln. Sie enthält zusätzliche Physikeffekte wie Glasscheiben oder Bauplanen, die realistisch zersplittern oder zerreißen. Allerdings steht jetzt schon fest, dass Mirror's Edge zwar ein hochoriginelles Spiel, aber ein kommerzieller Reinfall ist. Schade.
man, welche Produkte möglicherweise in diesem Jahr mehr Erfolg haben werden. Das werden wir für Sie in Las Vegas auf der CES nächste Woche herausfinden. Dann haben wir auch noch mehr Themen aus den USA für Sie. Zum Beispiel geht es um US-Blogger und eine neue Form des Journalismus. Also bis dahin kommen Sie gut durch die Woche. Tschüss.